Ich lese zu Beginn einige Verse aus der Offenbarung an Johannes. Offenbarung 9, Vers 20. Hier ist die Rede von den Gerichten. Und da heißt es in Vers 20, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten doch nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln können. Ja, Sie haben es schon gehört, liebe Geschwister, dass wir morgen zumindest in Hessen und in einigen anderen Bundesländern den letzten Buß- und Bettag begehen. Ich denke, dass das ein letztes Symptom ist oder ein Offensichtlichwerden der Abschaffung von Buße und Gebet in unserem Volk. Ein Tag, der wenigstens noch eine Symbolkraft hatte für eine Gesamtbuße des Volkes, jetzt nicht nur des Einzelnen. Und eine große Tradition schon im Alten Bund, wenn man an mancherlei Versöhnungstage auch denkt und Sühnetage, auch in der Reformationszeit, auch in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Es gab noch im letzten Jahrhundert etliche Buß- und Bettage, nicht nur einen. Und 1852 wurde dann von der Eisenacher Kirchenkonferenz an den preußischen König die Bitte herangetragen, einen festen Bußtag einzuführen. Es gab also sogar mehrere und dann eben diesen einen und selbst den will man jetzt abschaffen. Hier geht es ja nicht um die individuelle Buße, sondern um die kollektive Buße der Gemeinschaft und des Volkes. Und da wird nun symptomatisch, wie weit sich das Volk, das nun um finanzieller Gründe willen einen solchen Feiertag opfert, von Gottes Maßstäben weggerückt ist. Es hängt sicherlich nicht allein an diesem Tag, aber trotzdem ein Kennzeichen der Anomia. Nun, wir stehen nun zwischen Buß- und Bettag und dem bereits zurückliegenden Reformationstag, der ja auch nicht mehr gefeiert wird, der aber immerhin noch den Namen trägt. Äußerlich setzt sich nun die EKD zu spät allerdings für den Buß- und Bettag ein, zu spät wahrscheinlich, immerhin setzt sich ein, aber innerlich sieht es so aus, dass ihr eine neue Reformation Not täte. Über dieses nun sicherlich gewagte Thema möchte ich etwas ausführlicher sprechen. Eine neue Reformation tut Not. Ich habe in mehreren Orten darüber gesprochen, möchte auch hier heute in Kürze die wichtigsten Gedanken dazu vortragen. Zunächst stellen wir fest, dass sich die evangelischen Kirchen in vielen Ländern so weit wie noch nie oder wie selten von ihren biblisch-reformatorischen Grundlagen entfernt haben. Es ist heute der Graben zur biblisch-reformatorischen Norm sehr groß geworden. Nach Martin Luthers und Johannes Calvins Definition ist die Kirche eine Schöpfung des Wortes Gottes, eine Creatura Verbi. Aber wenn das Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Wenn das Wort geraubt ist, etwa durch eine Bibelkritik, wie weit ist dann die Grundlage noch da? Ich möchte anhand der systematischen Lotse entlang gehen und Abweichungen leider feststellen, wie wir es heute erleben, auch im Raum der Kirchen. In der Hermeneutik, wie gesagt, erleben wir die Bibelkritik, dass die Grundlage der Kirche, das Wort Gottes, zunehmend aufgelöst wurde. Und zwar gegen seinen Selbstanspruch, da es ja Wort Gottes ist und zugleich Wort von Menschen, aber untrennbar. Dadurch aber ist die Widerstandskraft gegen Zeitgeist und Ideologien weithin verloren gegangen. Man macht sich vielleicht nicht klar, dass hinter dieser Haltung der Bibelkritik eine Haltung des Skeptizismus, ja letztlich sicherlich nicht bei allen ihren Vertretern, aber im tiefsten eine Haltung des Unglaubens steht, nämlich des Unglaubens daran zu glauben, dass Gott sich offenbaren kann, dass er wirkliche Prophetie geben kann seinem Sohn oder seinen Aposteln und Propheten und dass er Wunder tun kann. Die Bibel hingegen selber sagt im Psalm 72, gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ganz klar, immer wieder dieser Selbstanspruch, es ist ein lebendiger Herr, der wirken kann, der sich offenbart. Heute hat man weithin ein falsches Gottesbild, ein Gott ohne Arme und Beine, auch eben in der Schriftfrage. Es gibt da eben nicht diese Offenbarung, wie es die Bibel selber beansprucht. Und deshalb stimmt sicherlich die Feststellung, dass die Schriftfrage letztlich eine Gottesfrage ist, welche Vorstellung von Gott nun dahinter steht. Mit der Gotteslehre hängt die Christologie zusammen. Und auch hier ist es so, dass bei denen, die die Existenz Jesu nicht grundsätzlich verleugnen, was ja um die Jahrhundertwende sehr verbreitet war, Arthur Drews, Benjamin Smith und andere, aber dass eben viele, auch Theologen im Raum der Kirche, Jesus Christus nur noch als eine Art besseren Menschen ansehen, aber nicht als wirklichen Gott und Sohn Gottes. Und dann kommen eben Jesusbilder heraus vom Sozialrevolutionär, Befreier, Friedensprediger, Essener, Vorbild und Ähnlichem, aber nicht als derjenige, der allein Macht hat, unser Leben zu verändern, der lebendige Sohn Gottes. Die falsche Haltung in Gotteslehre, Hermeneutik und Christologie wirkt sich aus in der Hamartiologie und Soteriologie, wo man Gottes Wort kritisiert, wo man Gott und seinem Sohn Jesus Christus keine übernatürliche Wirksamkeit zutraut. Da bleibt der Mensch mit sich allein. Da bleibt ihm nur übrig, auf seinen angeblich guten Kern zu vertrauen, an seiner Selbsterlösung zu arbeiten und seine Verlorenheit zu übersehen. Und da kommen dann sonderbare Theologien in Anführungsstrichen heraus, die letztendlich alle um die Selbsterlösung des Menschen kreisen oder darauf hinzielen. Etwa eine feministische Bluttheologie, die bei ihren extremen Vertreterinnen, man kann es kaum aussprechen, das Heil aus den Kräften der Frau und ihrer Menstruationsblut erwartet, anstatt von Jesus Christus und seinem Opfer. Oder eine Befreiungs- und Revolutionstheologie, die ihre Hoffnung auf die Kraft gesellschaftlicher Gruppen und deren revolutionären Kampf richtet. Oder eine, ich möchte es nennen, Psychotheologie, die Heilung aus der Kraft des menschlichen Selbst und einer Art Selbstverwirklichung erhofft und entsprechenden Techniken. In der Ethik wirkt sich's auch aus, und zwar indem hier, das ist uns sicherlich allen bekannt, Entwicklungen zu beobachten sind, die geradezu als Dammbruch gegenüber einer biblischen Ethik betrachtet werden müssen, innerhalb der Kirchen. Und da nenne ich zum Beispiel den ständig abnehmenden Widerstand gegen die Kindestötung im Mutterleib, wenn man etwa an die Rosenheimer Erklärung der Bayerischen Synode von 1991 denkt und auch jetzt kein klares Wort, auch jetzt wieder nicht bei der EKD-Synode, bei der ich zum Teil als Beobachter dabei war in Halle, wo also auch das abgelehnt wurde, nun hier klar Stellung zu nehmen. Oder dann auch, was jetzt besonders brisant ist, die wachsende Duldung und womöglich bald Segnung homosexueller Lebensformen. Ich möchte daraus jetzt nicht ausführlicher eingehen. Ich habe Ihnen hinten am Ausgang bei den Liederbüchern zwei Blätter aufgelegt, aus IDEA-Dokumentationen kopiert. Das eine ist diese Arnoldshainer Erklärung der Arnoldshainer Konferenz als Dachverband oder ja, Zusammenschluss von 16 Landeskirchen in Deutschland. Und da wurde jetzt also noch nicht die Trauung von homosexuellen Paaren beschlossen, aber Segenshandlungen an solchen Menschen. Ich will jetzt da jetzt nicht exegetisch weiter darauf eingehen. Ich denke, es dürfte in unserem Kreis klar sein, was die Bibel dazu sagt und dass wir hier seelsorgerlich helfen sollen. Aber eben der Mensch wirklich hier sich von Jesus heilen lassen sollte. Aber hier wird nun das praktisch anerkannt und gesegnet, was Gott gar nicht segnen möchte und kann. Und nun ja, also diese Entwicklung schreitet womöglich nun mit Riesenschritten fort. Und dann fehlen eben weitgehend klare kirchliche Stellungnahmen zu ethischen Themen wie freie Liebe, uneheliches Zusammenleben, Pornografie, Inzest, Euthanasie, Polygamie und Ähnlichem. Auch hier täte manches klare Wort Not. Und das Gleiche gilt auch für die Pneumatologie, wo nun der Heilige Geist immer mehr gleichgesetzt wird mit den Geistern in verschiedenen Religionen und Ideologien, so etwa bei verschiedenen Tagungen des Weltkirchenrats, etwa in Canberra oder Gebetskonferenzen Assisi, das ja jedes Jahr wiederholt wird. Und wir erleben also auch hier einen Synkretismus, der in Widerspruch steht zur durchgängigen Aussage der Heiligen Schrift, abhängig vom ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, was ja übrigens die Jahreslosung war 1986, als zum ersten Mal in Assisi nun in spektakulärer Weise dies praktiziert wurde. Natürlich nicht zum ersten Mal, aber nun in vielen Ländern auch übers Fernsehen übertragen und Vertreter sämtlicher Religionen hatten sich hier zum Gebet getroffen. Was die Heiden ihren Göttern opfern, das opfern sie den Daimonios und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 20, um nur eine Stelle hierzu zu nennen. Nach dem Gesagten verwundert es nicht, dass wir auch auf dem Gebiet der Ekklesiologie ein Abweichen von klaren biblischen Maßstäben erleben. Und zwar zum Beispiel in dem Punkt, dass Kirche zunehmend immer weniger von Welt unterscheidbar ist. Welt im Sinne von Kosmos, die Anpassung an die Welt, das zeitgemäß sein wollen oder weltoffen sein wollen, kann dazu führen, dass man nun Maßstäbe und Kriterien der gottfeindlichen Welt übernimmt, anstatt nun Salz und Licht für die Welt zu sein und sie von Wort Gottes und seinem Geist her zu verändern. Wo man aber sich an die Welt anpasst, ist man in Gefahr, sein eigenes Wort zu vergessen und versäumt es, das ganz andere Wort Gottes zu sagen. Was schließlich die Eschatologie angeht, so wurde vor allem seit Rudolf Bultmann die Wiederkunft Jesu Christi faktisch aus dem Glaubensbekenntnis gestrichen. Wir werden es nachher in der Vorlesung hören wieder in zeitgenössischer Theologie. Und da ist es also so, dass wir dann erleben, dass dann Ersatz-Eschatologien an die Stelle treten, der wirklichen Zukunftserwartung. Etwa, dass der Mensch nun selber sein Friedensreich schaffen möchte aus den Kräften einer vereinten Menschheit heraus. Man spricht hier von einem proleptischen Messianismus, einer Vorwegnahme bzw. des Versuchs einer Vorwegnahme des messianischen Friedensreiches, etwa im Bestrebungen, ich sage es jetzt mal, wie dem konziliaren Prozess, wo man also durch die Einheit der Menschheit und der Religionen nun versucht, Friede zu schaffen, ohne die geistliche Dimension zu berücksichtigen, dass Gott Synkretismus nie gesegnet hat. Soweit einige Probleme, die wir erleben. Was nun vor allem in die Augen sticht, ist nun die Entwicklung auf ethischem Gebiet, wo nun das, was die Bibel als Unzucht bezeichnet, nun auch ganz plastisch wird, nicht nur im geistlichen Sinn der Religionsvermischung, etwa bei Hosea, sondern auch ganz plastisch konkret. Nun, wie könnte eine Reformation aussehen? Das ist der zweite Punkt. Nachher werde ich da noch darauf eingehen, warum eine Reformation heute schwierig ist. Und als letztes, wie sich die Gläubigen angesichts dieser Lage verhalten können. Wie könnte eine Reformation aussehen? Ich spreche jetzt natürlich jetzt über Landeskirchen, aber es betrifft zunehmend auch Freikirchen. Insofern denke ich, sollten wir alle einmal diese Dinge bedenken. Zunächst sehen wir, dass die heutige Lage manche Ähnlichkeiten hat zur Reformation oder zur Zeit vor der Reformation Martin Luthers, Zwinglis und Calvins. Auch damals war die Kirche, die römisch-katholische Kirche, verweltlicht. Die Bibel war weithin außer Kraft gesetzt durch das Papsttum. Die Welt war durch Luxus und Pomp in die Kirche eingedrungen. Billige Gnade und Geldmacherei waren mit dem Ablasshandel verbunden. Kirche und Staat waren weithin identisch durch Kirchenfürsten und Papstherrschaft. Und das tausendjährige Reich war in Gestalt der katholischen Kirche gewissermaßen vorweggenommen worden. Nun, heute ist es insofern schlimmer geworden, als nun eben auch in den evangelischen Kirchen sogar die Glaubensfundamente ausgehöhlt worden sind. Walter Künneth hat schon vor 20 Jahren ein Buch herausgegeben, Fundamente des Glaubens, wo das schon bereits immer mehr sichtbar wurde, dass alles wackelt, dass sich alles auflöst in dieser endzeitlichen Entwicklung der Anomia, der Gesetzlosigkeit. Nun, eine Reformation müsste, falls Gott noch Gnadenzeit schenkt, vorausgesetzt, aber wir sollen da die Hoffnung nie aufgeben, eine Reformation müsste so beginnen wie bei Martin Luther in seiner ersten These, die lautete bekanntlich: Da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte. Und genau da ist man dabei, nun diesen symbolträchtigen Tag abzuschaffen. 95 Thesen Martin Luthers, die erste These. Die Reformation war eine Bußbewegung. Sie begann mit der Rückkehr zum Worte Gottes und der in ihm enthaltenen zentralen Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden. Bußbewegung, und die sollte im eigenen Herz beginnen, sich dann auf die Kreise, Gemeinden, Kirchen ausbreiten. Ferner ist Kirche eine Creatura Verbi, Schöpfung des Wortes Gottes. Und auch hier sollte das Wort wieder in seiner Gültigkeit anerkannt werden. Sicherlich setzt es sich selber immer wieder durch. Kein Mensch kann es ausrotten, aber es sollte auch im kirchlichen Bereich ernst und anerkannt werden. Und eben auch die vier Sola der Reformation, die Ihnen ja bekannt sind, allein Christus, allein die Heilige Schrift, allein aus Gnaden und aus Glauben. Allein Christus, nicht andere Herren, Religionsstifter oder Ideologien, kein Synkretismus. Allein das Wort Gottes, das in der Bibel niedergelegt ist, soll gelten, nicht andere Worte, Offenbarungsquellen und Ideologien. Und allein aus Gnaden und durch Glauben werden wir gerettet, nicht durch Selbsterlösungstechniken, Wiederverkörperungsvorstellungen und ein selbsterrungenes Weltfriedensreich. So wie es etwa auch die erste These der Barmer Erklärung ausdrückt. Allein Jesus Christus, das eine Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Nun, um eine Reformation zu verwirklichen, das müsste beginnen mit der Buße und Einheit der Gläubigen zunächst einmal. Und da sehen wir ja auch eine große Not heute. Der Leib Christi ist sehr zerrissen. Aber ich bin der Ansicht, so wie wir es auch hier ja versuchen zu praktizieren an der FTA, dass die Einheit der Gläubigen im Wesentlichen beginnen müsste, in der Liebe zum Herrn und Heiland Jesus Christus. So hat es übrigens 1948 auch einmal der Ökumenische Rat formuliert. Aber wie weit ist man uns davon abgerückt? Ich muss das jetzt nicht weiter ausführen. Jedenfalls das Wesentliche und das Kriterium für die anderen Fragen, unter das man sich gemeinsam stellt, sollte die Heilige Schrift sein. Eben wer auf dieser Grundlage steht und sich in diese Gemeinschaft der Gläubigen hineinbegibt, das ist das Kriterium für alle Lehrfragen dann auch. Die Liebe zum lebendigen Herrn und die Zugehörigkeit zu ihm im Glauben. Und dann sind Fragen wie, ich sage es jetzt mal ganz frei, wie Taufe und Abendmahlsverständnis und so weiter auch wichtig, aber sollten nicht so trennend sein, wie es oft gehandhabt wird, ist meine ganz persönliche Meinung. Wir versuchen das ja auch hier praktizieren und auch in der Allianzebene und so weiter. Dann wäre grundlegend wichtig, wenn Kirche eine Schöpfung des Wortes Gottes ist, dass eben die Bibelkritik ganz massiv hinterfragt werden sollte, in einem viel breiteren Rahmen noch, als wir es jetzt hier tun. Das sollte eine regelrechte Reformation im Bibelverständnis werden, das ist ganz klar. Und dazu ist eine bibeltreue Ausbildung in noch viel breiterem Rahmen notwendig. Es sollten hier noch viel mehr Studenten sein oder viel mehr Fakultäten dieser Art geben, wenn eine Erneuerung entstehen soll. Es ist hier ein Anfang und wir freuen uns über jeden, aber das müsste also noch breiter werden alles. Also eine bibeltreue Ausbildung müsste sich durchsetzen und bibeltreue Ausbildungsstätten und Hochschulen sollten endlich offiziell anerkannt und gefördert werden. Da, wo das Wort Gottes in der Bibel wieder ernst genommen wird, da tritt eine Erneuerung von Theologie, Kirche und Gesellschaft ein. Da folgt der Glaube an Jesus Christus als wahren Gott und wahren Menschen. Der Glaube an einen Gott, der offenbaren sich kann in der Heiligen Schrift und das getan hat für alle Zeiten. Und da folgt das Vertrauen auf das Heil, das allein aus dem Blut Jesu Christi erwächst, nicht aus irgendwelchen Sondererlösungen oder Pseudo-Erlösungen. Die Erneuerung der Kirche kann nur von Gott geschenkt werden, durch das Wirken seines Geistes. Aber sie muss vermittelt werden von den Kathedern und Kanzeln herab. In der Ausbildung ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Viele Pfarrer sind durch das Studium theologisch, sage ich mal, von der Bibel weggeführt worden, leider. Manchen, das ist uns ja allen bekannt, diese Problematik. Und da eine Erneuerung, eine positive Bibelhaltung kann sehr viel verändern, auch in die Gesellschaft hinein. Aber weil das nun nicht so einfach zu erwarten ist auf weiter Fläche, ist auch jeder Einzelne, jeder sogenannte Laie berufen, Zeuge Christi in dieser Welt zu sein und an seinem Ort zu wirken, wo es ihm möglich ist. Und dann ein heikler Punkt für eine Reformation wäre eine Wiedereinführung der Gemeindezucht notwendig. Diese ist ja heute weithin abgeschafft. Irrlehrer und offen unmoralisch Lebende müssten aus den Gemeinden ausgeschlossen werden können, denn ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wo jemand nun seine Fehlhaltung offensiv vertritt in eine Gemeinde hinein, spätestens da müsste die Gemeindezucht um des Erhalts der Gemeinde willen und der Ehre des Herrn willen eingreifen. Dies gilt selbst dann, Und jetzt kommt der heikle Punkt, wenn es sich bei den Betroffenen um Oberkirchenräte, Kirchenpräsidenten oder Bischöfe handeln sollte. Es stellt sich freilich die Frage, wer in einem solchen Fall die Autorität und Macht hat, dies durchzusetzen. Die Synoden sind da leider oft nicht in der Lage in den Kirchen. Aber auch hier zumindest die Forderung sollte gestellt werden können. Und schließlich gilt es, gegen den Zeitgeist Widerstand zu leisten. Etwa gegen die sogenannte Segnung von Homosexuellen. Es heißt ja in dieser Erklärung, Sie werden es nachher mitnehmen, soweit Vorrat reicht, sonst kann man es sich auch nochmal untereinander kopieren. Ich lese Ihnen vielleicht doch mal diesen Satz vor aus dieser Arnoldshainer Konferenz, diesem Votum. Dabei muss die Kirche erkennen, dass homosexuell lebende Menschen nicht so sehr die helfende seelsorgerliche Begleitung suchen, als vielmehr die Anerkennung ihrer Lebensformen und die Gleichstellung auch im kirchlichen Dienst erwarten. Seelsorgerliche Zuwendung hat auch in dieser besonderen Situation Zuspruch und Anspruch Gottes nahezubringen und die Annahme durch den barmherzigen Gott zu bezeugen. Lesen Sie jetzt mal auch zwischen den Zeilen, was da alles gemeint ist. Ich kann das nur so weit. Also man will gar nicht mehr, dass sie sich unbedingt verändern, sondern es soll praktisch anerkannt werden, auch im Pfarrdienst. Es gibt ja jetzt neuerdings auch eine Pfarrervereinigung schwuler Pfarrer. Die werden also auch immer offensiver. Es ist nun traurig, aber es ist genau eine Sünde wie andere Sünde, wie Geiz oder Diebstahl, um das nochmal klar zu sagen. Aber man kann auch nicht Diebstahl oder Geiz einfach absegnen und sagen, das ist in Ordnung. Um des Menschen willen, der betroffen ist, kann man das nicht tun. Also gegen den Zeitgeist Widerstand leisten. Nun aber die Frage, warum eine Reformation heute schwierig ist. Wollen wir ja ganz realistisch sein. Müssen wir ganz realistisch sein. Erstens sind die kirchlichen Leitungsgremien und kirchlichen und staatlichen Ausbildungsstätten weithin von liberalen Kräften besetzt und unterwandert worden. Es wurde ein Machtkartell aufgebaut, das Andersdenkende zunehmend ausschließt. Die Feministen- und Homosexuellen-Lobby hat Zugang gewonnen zu den Entscheidungsgremien im langen Marsch durch die Institutionen seit 68. Die sitzen jetzt auf den Bischofsstühlen. Ich sage das auch ganz offiziell. Die meistfotografierte Frau übrigens auf der Synode war die Frau Jepsen, soweit ich es feststellen konnte. Jetzt nicht ganz nicht persönlich, aber es ist interessant, wie das nun die Presse nun noch hochhieft. Und wie in einer Zangenbewegung werden die Gläubigen von oben und von unten bedrängt. Und zwar von oben von Kirchenleitungen her und von unten her von Basisinitiativen, scheinliberaler Art, sage ich gern. Wenn sie wirklich liberal werden, würden sie auch die Evangelikalen tolerieren. Aber wie sich immer häufiger feststellt, auch bei Pfarrentlassungen im Rheinland gibt es Dutzende von Fällen bereits allein. Auch hier in Aslar ist jetzt ein großer Streit im Gange, wenn Sie schon gehört haben. Da ist also nur die Bedrängung. Lesen Sie diese Woche Idea Spektrum. Da wird, so denke ich, der Brief abgedruckt sein. In der Basisausgabe ist er drin, wo 13 führende pietistische Theologen aus Württemberg Gewissensschutz fordern für die Evangelikalen in der Kirche. Soweit sind wir schon, dass wir um Gewissensschutz bitten müssen bei den Bischöfen. Also das Machtkartell wurde aufgebaut. Als zweites ist festzustellen, dass der Zeitgeist glaubenstreuen Christen immer heftiger ins Gesicht weht. Der Trend in unserer Gesellschaft ist Christus- und christenfeindlich weithin leider. Das muss uns nicht wundern, denn ich denke, wir befinden uns nach der biblischen Voraussage zunehmend in der endzeitlichen Situation des Glaubensabfalls und der Gesetzlosigkeit nach Matthäus 24, 12 und 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Und sollten trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben im Gebet. Ich werde noch darauf eingehen. Falls wir aber in dieser endzeitlichen Lage sind, müssen wir auch sehen, dass uns nicht unbedingt die Verheißung großer Zahlen gegeben ist, sondern die Verheißung, die auch der kleinen Schar gilt, zu der Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Lukas 12, Vers 32. Schon damals seinen Jüngern und auch am Ende der Tage, denke ich, wird die Gemeinde eine bedrängte Gemeinde sein. Ist eine Reformation also noch möglich? Ich denke, in kleinem Rahmen müsste sie beginnen bei jedem von uns. Gerade am Bußenbettag wäre es doch ein Anlass, auch in der Gebetsandacht hier Buße und Gebet in den Mittelpunkt zu stellen. Und sie sollte beginnen in unserem eigenen Herzen, in einzelnen Gruppen und Kreisen, Gemeinden, vielleicht sogar noch in einzelnen Kirchen. Wir dürfen den Herrn bitten, dass er Gnade schenkt, aber wir sollten nicht enttäuscht sein, falls große Aufbrüche ausbleiben in dieser Situation. Und deshalb der letzte Punkt, wie sich die Gläubigen in dieser Lage verhalten können. Nur kurz noch einige Skizzen. Es gilt weiterhin zu glauben, zu hoffen und zu lieben und zu beten für die Verantwortlichen in Gesellschaft und Kirche, für die angefochtenen Gemeinden und für die Einzelnen. Es wurden nun in den letzten Jahren verschiedene Modelle entwickelt, jetzt innerhalb der Landeskirche zunächst, wie Gläubige sich angesichts des endzeitlichen Glaubensabfalls verhalten können. Drei davon möchte ich kurz vorstellen. Von Klaus Eickhoff, das Modell der Hauskirchen, von Peter Beierhaus, das Modell der bekennenden Kirche und von Burkhard Affeld, das Modell der Vereinsbildung innerhalb der Landeskirchen. Klaus Eickhoff in seinem Buch Gemeinde entwickeln für die Volkskirche der Zukunft, ich glaube ein Plakat davon hängt im Eingang der Buchhandlung, Göttingen 1992, das ich sehr empfehle, darin regt er die Bildung von Hauskirchen an, die aus Hauskreisen entstehen können. Deren Leiter, sogenannte Laienpfarrer, sollen das Recht erhalten, Hausgottesdienste zu veranstalten, zu predigen und Amtshandlungen vorzunehmen. Eickhoff knüpft an das bekannte Modell von Luthers Vorrede zur deutschen Messe 1526, wo er als drittes Gottesdienstmodell eben diese Hausgemeinden vorschlägt, was er aber noch nicht verwirklichen konnte, da eben die Menschen hierzu fehlten. Erst Philipp Jakob Spener und vielleicht schon einige Vorläufer wie Labbadie haben also dieses umgesetzt in die Praxis und daraus sind ja auch die pietistischen Gemeinschaftsstunden entstanden, nicht nur in Württemberg. Und ja, das wäre also zu überlegen, hier noch stärker das auszubauen. Ein anderer Vorschlag stammt von Professor Peter Beierhaus. Er schlägt die Bildung, schon seit 20 Jahren, die Bildung einer bekennenden Kirche innerhalb der evangelischen Kirche vor, nach dem Vorbild der bekennenden Kirche im Dritten Reich, und zwar in drei Schritten. Als erstes sollen sich die bekennenden Gemeinschaften umbenennen in bekennende Kirche, eine Namensänderung, die sicherlich nicht nur eine Namensänderung wäre. Dann sollte eine Selbstverpflichtungserklärung verfasst werden, die nun unterzeichnet werden kann von Einzelnen, von Hauskreisen, von Gemeinden, vielleicht noch von ganzen Kirchen, die sich dieser bekennenden Kirche anschließen. Und als drittes sollten dann synodale Vertretungen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene eingerichtet werden, die auf die alten und die neuen Bekenntnisse der bekennenden Gemeinschaften verpflichtet oder ordiniert werden sollten, die auch dann Amtsträger bestellen sollen, die notkirchliche Visitationen übernehmen. So in Kürze dieses Modell von Beierhaus. Ergänzend hierzu kommt jetzt der Vorschlag von Pfarrer Burkhard Affeld, der den Vorschlag von Beierhaus als eine Gründung von oben betrachtet und er, der als Gemeindepfarrer nunmehr von unten her, von der Gemeindebasis denkend, Vereine vorschlägt, die vor Ort entstehen sollten, innerhalb volkskirchlicher Gemeinden und die juristisch der Aufsicht der Kirche entzogen sind und sich organisieren können, wo die Bedrängnis zunimmt. Solche Vereine vor Ort könnten sich dann als weiteren Schritt überregional vernetzen, woraus dann von unten her eben möglicherweise doch so etwas wie eine bekennende Kirche entstünde. Affeld schreibt, und zwar ist das herausgegeben von Geistlichem Rüstzentrum Grelingen, nicht Rüstungszentrum. Wie heißt das Heft nochmal? Das hat sicher eine oder andere von Ihnen schon gelesen. Ich glaube, Vereine innerhalb der volkskirchlichen Gemeinden oder so ähnlich, da sind auch einige Modelle dargestellt. Und darin schreibt er, je stärker der Verein an der Gemeindebasis ist, desto ernster wird er bei Pfarrstellenbesetzungen und anderen wichtigen kirchenpolitischen Entscheidungen genommen. Die Institution Kirche reagiert nur auf eine Institution und so gut wie gar nicht auf gute Argumente einzelner Personen, auch wenn sie noch so geistlich biblisch fundiert sein mögen. Leider eine bittere Erfahrung, die er auch schon gemacht hat, wie ich vermute. Nun, was die Modelle von Eickhoff und Affeld angeht, so existiert schon eine Reihe von Beispielen. Bekennende Synoden allerdings gibt es bisher nur in Finnland und Schweden, auch in einzelnen Städten, ich glaube in Berlin, Aber bundesweit ist es immer wieder auf großen Widerstand getreten. Allerdings denke ich, dass die Not der Kirche bekennende Christen früher oder später enger zusammenschweißen wird. Wobei Deutschland es offenbar besonders schwierig ist. Was nun als erstes notwendig und praktikabel ist und von Evangelikalen auch schon in reicher Zahl verwirklicht wird, sind Alternativstrukturen, unglücklich etwas als Parallelstrukturen bezeichnet, die wir ja schon kennen, etwa was jetzt im Aufbau vorangehen sollte. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Biblische Frauenarbeit, vor allem nachdem jetzt Gelnhausen eben doch eröffnet wurde, mit diesem Modell, wie es von der EKD-Synode beschlossen wurde. Dann natürlich auch Alternativstrukturen auf dem Hochschulgebiet, Schulgebiet, Publizistikgebiet und so weiter. Abschließend stellt sich manchem die Frage, soweit er es nicht schon entschieden hat für sich, soll ich auftreten oder austreten? Nun, ich denke, welche Antwort erwarten Sie jetzt? Diese Frage stellen sich viele. Die Antwort, so denke ich, kann nicht pauschal gegeben werden. Sie richtet sich nach der persönlichen Führung des Einzelnen durch den Herrn und auch nach der Situation vor Ort. Ich rede jetzt mal vom volkskirchlichen Gesichtspunkt her. Die Situation vor Ort. Es gibt ja an vielen Orten noch halbwegs intakte Gemeinden oder auch ganz intakte Gemeinden mit gläubigen Pfarrern, die man auch nicht im Stich lassen sollte. Allerdings sollte jeder, der vor dieser Frage steht, die gesamtkirchliche Lage nicht übersehen. Wir können nicht einfach die Augen zumachen, was nun über den Gemeindezaun hinausgeht. Und da möchte ich einfach folgendes Kriterium nennen, was für mich persönlich sicherlich auch existenziell ausschlaggebend ist. Hoffentlich noch nicht allzu bald, aber wir wissen nicht, wie es sich entwickelt. Und zwar, ab welchem Punkt mache ich mich fremder Sünden teilhaftig? Und zwar solcher offensichtlicher Fehlentwicklungen, wie sie sich anbahnen. Sicherlich, die Kirche ist immer eine angefochtene und zerfurchte und sündige Zusammenfügung von Menschen. Aber wenn nun diese neue Situation eintritt, dass in ganz offensichtlichem Widerspruch zum Wort Gottes Dinge sogar abgesegnet werden sollen, ab welchem Punkt mache ich mich fremder Sünden teilhaftig? Das muss ich mich auch in der jetzigen Lage zunehmend fragen. Wie gesagt, es ist eine ganz persönliche Führung jedes Einzelnen. Jeder setzt da die Grenze auch etwas anders. Wir können nur hoffen und beten auf Reformation, Änderung, Besinnung und Umkehr. Falls sie nicht eintritt, müssen wir sehen, wie wir persönlich uns dazu stellen. Wir müssen uns allerdings dabei auch bewusst sein, dass die Unterwanderung zunehmend auch die Freikirchen erfasst, in unterschiedlichem Maße. Babylon geht mitten durch die Kirchen, Konfessionen, Gemeinden, Gruppen und sogar das eigene Herz hindurch. Und wir sollten uns und unsere Gemeinden prüfen und den Sauerteig der babylonischen Verführung hinausfegen, solange es noch Zeit ist. Abschließend möchte ich sagen, es tröstet uns die Verheißung, die der Herr dem Apostel Petrus, und zwar in der Funktion als erster Bekenner seiner Gottessohnschaft, zugesprochen hat. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18. Selbst wenn die Kirche als Institution immer mehr verweltlichen sollte und vielleicht sogar zur Gegenkirche wird, dann bleibt doch die Gemeinde Jesu als die Gemeinschaft der Glaubenden lebendig, bis der Herr wiederkommt in Herrlichkeit und alle zu sich holt, die ihm die Treue gehalten haben. Und das dürfen wir auch täglich erbitten. Komme bald, Herr Jesus. Wir beten. Herr Jesus, wir sehen mit Betroffenheit auf viele Entwicklungen um uns herum, in unseren Gemeinden, auch im eigenen Herzen. Bitten dich, dass du in uns selber anfängst mit Buße und Gebet. Lass auch den morgigen Tag dazu dienen. Schenk uns Erneuerung von innen her nach außen. Und dass wir in unseren Gemeinden und Kirchen Licht und Salz sind, schenk uns dazu Mut und Möglichkeiten und setze jeden Einzelnen von uns als Lichter in diese Welt und Kirche, dass wir einfach verändernd wirken zu deinem Evangelium hin. Bitte lass uns da nicht ins Dunkle laufen, sondern erleuchte du selber uns, damit wir deinen Weg gehen können. Hab Dank dafür, dass du bei uns bist bis an das Ende der Tage. Amen.